Ich glaube, wir haben alle, vor allem alle Personen, die im Bereich Diversity, Equity, Inclusion und Belonging-Kontext arbeiten, haben ihre Tiefphasen, wo man sich denkt, ach, wofür mache ich das Ganze überhaupt? Und ich sag's euch ganz ehrlich, wenn ich dann auf dem Event bin und da spricht mich eine Person an, die auch ein Person of Color ist und die zu mir sagt, hey, ich folge eurer Arbeit und ich höre mir euer Podcast an, denke ich mir, ja, wenn ich eine Person damit irgendwie was geben kann, dann genau dafür lohnt es sich.
Herzlich willkommen bei Printen, Chai und Praxistipps mit Andishe Ibrahimnejad und Yvonne Kalthöfer. Ein Podcast der Initiative Love HR, Hate Racism. Wir setzen uns ein für diskriminierungsfreie Personalarbeit und sprechen hier über alle Themen rund um Diversity, Equity, Inclusion und Belonging im Bereich HR. Unterstützt werden wir dabei von DaVinci, dem Partner für richtig starke Talentgewinnung. Stellt euch eine Welt vor, in der Unternehmen die passenden Talente gar nicht mehr suchen müssen. Stattdessen finden mit DaVinci unmittelbar die Menschen auf Augenhöhe zusammen, die Lust haben, mit guten Ideen die Probleme der Welt gemeinsam zu lösen. Automatisiert, wo es sinnvoll ist, persönlich, wo es zählt. Für die Human Moments That Matter. Vielen Dank, dass ihr diesen Podcast mit ermöglicht.
Herzlich willkommen zur neuesten Folge von Printen, Schei und Praxistipps und die letzte Folge dieser Staffel. Buh.
Oh nein.
Aber heute sind es nochmal nur wir sind quasi unter uns, Andishe und ich, und lassen nochmal die Staffel und die Zeit auch jetzt mit unserem Podcast und mit der Initiative ein bisschen Revue passieren. Ja, vielleicht erstmal die Frage an dich. Wie geht's dir? Was ist seit November letzten Jahres, als wir unsere erste Folge rausgebracht haben, so passiert?
Ja, erstmal auch hallo von mir und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ach, was ist seitdem passiert? Also ich muss sagen, als wir damit angefangen haben, war ich so, okay, wen könnte man fragen? Wer hat überhaupt los? So, das waren so meine Gedanken. Was könnten so die Themen sein? Und jetzt ein Jahr später, wir haben so tolle Menschen, das hat sich alles einfach so ergeben, dass wir so viele Gespräche geführt haben und uns dann immer wieder eine Person eingefallen ist oder wir waren einfach irgendwo unterwegs, hatten ein Gespräch mit irgendeiner Person und dann dachten wir so, mein Gott, diese Person müssen wir unbedingt einladen. Und dadurch hat sich im Netzwerk auch so viel getan. So, das ist etwas, was ich für mich gemerkt habe, ist, also natürlich weiß ich, dass da tolle Persönlichkeiten im Netzwerk sind, aber dadurch wurde es für mich dann noch klarer, dass wir eigentlich noch 100 weitere Folgen machen könnten, weil wir so viele tolle und krasse Persönlichkeiten kennen, die wirklich was Wichtiges zu sagen haben. Und das war für mich so ein Erkenntnis, dass ich vor einem Jahr irgendwie gedacht habe, ja gut, wen fragt man denn da? Und jetzt, ja, haben wir so viele tolle Personen, mit denen wir auch, also mit denen ich persönlich auch auf jeden Fall viel mehr zu tun haben werde in Zukunft. Und dafür bin ich wirklich sehr dankbar. Wie schaut's denn bei dir aus?
Ja, ich habe auch drüber nachgedacht. Also ich glaube, wir waren auch viel unterwegs dieses Jahr mit der Initiative und haben dann irgendwie den Podcast immer so auch mit dabei gehabt. Wir waren auf dem Embrace-Festival in Berlin, haben dort T-Shirts bemalt und das haben wir auch auf der Talent Pro in München gemacht. Ich war auf dem Diversity Summit in Frankfurt. Wir waren auf der Zukunft Personal und wir konnten sogar eine Live-Podcast-Folge auf der Schicht im Schacht in Duisburg aufnehmen. Allein das fand ich schon eine mega Erfahrung, also allein gefragt zu werden, hey, habt ihr Lust? Und live ist irgendwie auch noch was ganz anderes. Jetzt gerade zum Beispiel werdet ihr das nicht hören, dass ich mich eben versprochen habe, weil unser lieber Kater Stefan das super herausschneiden wird. Aber im Live-Podcast geht das leider nicht und jeder Verhaspler ist drin. Die Folge haben wir auch letzte Woche als Sonderfolge noch veröffentlicht. Das ist dann aber nochmal gecuttet und drüber gebügelt von Stefan. Danke, danke. Online könnt ihr es gucken, so wie es war. ja, und allein irgendwie so diese Erfahrungen zu machen oder diese Erfahrungen machen zu dürfen, so viele tolle Menschen zu treffen und auch Hörerinnen zu treffen, fand ich richtig cool. Also man fängt ja dann so an und ich finde, auch wenn wir jetzt hier so sprechen, dann unterhalten wir uns ja miteinander und man hat manchmal das Gefühl, man spricht so ins Nichts. Hallo, hallo, ist da jemand? Und dann lernt man aber, okay, es hören wirklich Leute zu. Und ich glaube, unsere erste Hörerin war Patty, meine Grundschulfreundin, die immer auf dem Weg zur Arbeit unseren Podcast hört und mir nach jeder Folge Feedback schickt. Und das ist einfach so cool. Und jetzt auf der Zukunft Personal haben uns auch Leute angesprochen. Das ist einfach ein riesiges Kompliment. Ich lese gerade auch so ein Buch über Podcasts und da heißt es, dass jeder einen Podcast verdient und jeder einen Podcast machen kann. Aber niemand verdient eine Zuhörerschaft, sondern die muss man sich erarbeiten. Ja, und vielleicht haben wir das so ein kleines bisschen schon geschafft. Und das macht mich irgendwie auch so ein bisschen stolz. Aber eigentlich fürs Thema, also nicht für uns, sondern für das Thema Diversity, Equity, Inclusion und Belonging im HR-Kontext, dass das Leute interessiert, dass Leute sich dafür begeistern und leidenschaftlich sind und irgendwie vielleicht mit uns so diese Idee haben, die Arbeitswelt vielleicht so ein kleines bisschen besser zu machen. Und das, ja, macht einen glücklich. Und also ich meine, wir sind ja zu zweit oder eine Initiative zu sechst, aber ja, es gibt noch viel mehr Menschen da draußen, die das mittreiben und das ist richtig schön.
Ja, absolut. Und die ganzen Begegnungen, auf jeden Fall auch die persönlichen Begegnungen, hat einem natürlich auch immer wieder verstärkt, damit weiterzumachen, weil ich glaube, wir haben alle, vor allem alle Personen, die im Bereich Diversity, Equity, Inclusion und Belonging-Kontext arbeiten, haben ihre Tiefphasen, wo man sich denkt, ach, wofür mache ich das Ganze überhaupt? Und ich sag's euch ganz ehrlich, wenn ich dann auf dem Event bin und da spricht mich eine Person an, die auch ein Person of Color ist und die zu mir sagt, hey, ich folge eurer Arbeit und ich höre mir euer Podcast an, denke ich mir, ja, wenn ich eine Person damit irgendwie was geben kann, dann genau dafür lohnt es sich, ne? Dass man immer so große Ziele vor den Augen hat, aber ich sage es dir, 1-2 Gespräche, 2-3 qualitative Gespräche, das ist eigentlich alles, was man braucht, um sich dann wieder gestärkt zu fühlen in dem, was man macht.
Auch in beide Richtungen, finde ich. Also einerseits die betroffenen Personen, die zu einem kommen und das irgendwie gut finden, was man macht. Das ist ja so ein bisschen die, ich sag mal, Street Credibility übersetzt. Ne? So, okay, wir holen Menschen, die davon betroffen sind, auch ab. Und dann andererseits aber auch die Menschen, die irgendwie ihr eigenes Verhalten auch überdenken und dann sagen, ach, das habe ich gar nicht so gesehen, voll die spannende Perspektive. Da denke ich dann auch, wow, wenn das dadurch losgetreten wird, das ist richtig, richtig cool. Ich fand auch unsere Zugfahrt gemeinsam zurück von der Zukunftspersonal richtig cool. Erstmal haben wir ein bisschen über die erste Klasse in der Bahn gelästert. Ich habe gesagt, sorry, ich bin in der Holzklasse, komm gern vorbei. Und dann kam Adische irgendwann, ich saß auch ganz hinten, das heißt, sie musste durch den ganzen Zug laufen, kam dann irgendwann mit ihrem Köfferchen an und mit 2 riesigen Tüten richtig, richtig leckerem iranischem Gebäck. Das kann auf jeden Fall knapp mit Print mithalten, würde ich sagen. Ich durfte kosten, das war richtig toll. Also es hat auf jeden Fall die Zugfahrt versüßt. Also da habe ich gedacht im Zug, ach Mann, das würde ich jetzt richtig gerne aufnehmen für unseren Podcast. Und ich glaube, es ist immer ein Wunschdenken, dass man das dann nochmal so replizieren kann. Aber vielleicht schaffen wir es nochmal zumindest das Thema aufzugreifen. Und zwar ging es so um ein Konzept, was ich ganz spannend finde. Das kommt aus der Psychologie, das heißt Delay of Gratification. Und ich habe dich gefragt, wie das so im kulturellen Kontext bei euch, ob es das da auch gibt. Also ich erkläre das Konzept nochmal ganz kurz. Das heißt, dass man Belohnung aufschieben kann. Und das ist etwas, was üblicherweise Kinder mit der Zeit entwickeln. Also wenn man kleiner ist, kann man das noch nicht so gut. Und da gibt es einen sogenannten Marshmallow-Test. Also ich bin mir sicher, dass viele Hörerinnen dieses Video schon mal gesehen haben. Ansonsten googelt einfach mal oder schaut mal bei YouTube Marshmallow-Test und da wird Kindern ein Marshmallow vorgesetzt und dann wird gesagt, ja, wenn du das Marshmallow nicht isst, bis ich wiederkomme, kriegst du ein zweites. Und dann verlässt die Person den Raum und das Kind wird sozusagen dabei gefilmt, wie schwer es ihm fällt, jetzt diesen Marshmallow nicht zu essen. Und das ist sehr cute, weil also manche kleineren Kinder stopfen sich den halt direkt in den Mund. Manche knabbern so dran rum und versuchen den dann wieder so hinzustellen, dass man vielleicht nicht sehen könnte, dass der schon angefuttert wurde. Und ältere Kinder, denen fällt das eigentlich relativ leicht zu warten. Also man sieht denen so an, okay, die würden gerne, aber die schaffen das eigentlich ganz gut und bekommen dann eben den zweiten Marshmallow. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir das dann irgendwann zu gut lernen. Also ich habe dann irgendwann als Kind gelernt, das ist ein richtig gutes Beispiel, finde ich, so Duschgel von so einem besonderen Parfum. Also man hat sich so ein Parfum gewünscht und man bekommt es dann und dann ist da noch so ein Duschgel dabei. Und das kann man ja natürlich nicht an so einem Everyday, kann ich das ja nicht benutzen. Also das muss ich natürlich aufheben für besondere Tage, also an Weihnachten oder an meinem Geburtstag dusche ich dann mit dem Duschgel und das ist ja Quatsch, also an Weihnachten vergesse ich das dann wahrscheinlich und meinem Geburtstag auch und das führt dann dazu, dass man 20 Jahre später so eine Schublade mit so guten Duschgels hat, die schon 20 Jahre alt sind und das ist irgendwie so Quatsch. Und da habe ich mich gefragt, ob das bei euch zu Hause auch so ist, ob du das auch kennst.
Ja, auf jeden Fall sind wir auf das Thema gekommen, vielleicht nochmal dazu, weil ich hatte insgesamt 3 Kilo süßes Gepäck sozusagen mitgenommen, denn in Köln gibt es 2 Konditoreien, die sehr frisch backen und es schmeckte mich genauso wie im Iran, wir haben das leider in Berlin nicht in der Form. Und deshalb bin ich etwas früher von der Zukunft Personal los, bevor ich den Zug erwische, noch mal kurz in die Konditorei und einfach mal 3 Kilo gekauft für mich und für die Family.
Willst du ein bisschen Werbung machen für die Cafés? Wo kriegt man den heißen Scheiß?
Guter Punkt. Also, wenn ihr in Köln seid, dann geht zur Konditorei Nobel oder Café Teheran. Sind beide sogar in der gleichen Ecke. Das heißt, zu Fuß sind die, ich glaube, 2 oder 3 Minuten voneinander entfernt. Das heißt, ihr könnt beide kosten. Konditorei Nobel und Café Teheran kann ich sehr empfehlen. Ich habe das tatsächlich selber zufällig entdeckt, weil ich wusste, dass die iranische Community relativ groß ist da in dem Raum und habe dann einfach gegoogelt und habe beide getestet und kann ich, wie gesagt, empfehlen. Und dementsprechend, die habe ich ja auch so viel dann mitgenommen.
Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag, was gute, süße Snacks angeht hier im Podcast, finde ich.
Eben, also ich meine, ja, wir haben ja Printen sozusagen in unser Titel. Also ja, wie du gesagt hast, ist es ja unsere Pflicht dafür, so ein bisschen Werbung zu machen, was Süßkram angeht. Und ich weiß auch, als wir im Zug saßen, meinte ich dann zu dir, ne, willst du probieren? Oder wollen wir probieren? Und du warst dann so, ja, bist du sicher? Hast du doch jetzt für dieses zu Hause? Und ne, also in dem Moment hat sich das wirklich angefühlt wie so eine Schatztruhe.
Total.
Wo das ganze Gepäck drin ist.
Wie das gute Duschgel.
Genau, genau so ist das. Und dann kamen wir zum Thema und in dem Moment haben wir auch sogar sehr an Chai gedacht. Ne? Ach, hätte die Deutsche Bahn jetzt einen guten Chai, dann hätte es richtig gebockt. Aber so ging das auch. Genau, und so hat das ganze Thema dann angefangen. Also wir haben uns wirklich die Frage gestellt, ist es kulturell? Wir haben dann verstanden, dass es gar nicht kulturell ist. Also ich kann auch gar nicht für die gesamte Kultur sprechen, um ehrlich zu sein, sondern ich kann ja nur für mich, wie es bei mir zu Hause ist. Und dadurch, dass wir halt iranisch geprägt sind, dann ist es natürlich näher an die iranische Kultur. Aber wie gesagt, ich kann halt nicht für alle sprechen. Und dann haben wir gemerkt, dass da schon sehr viele Parallelen sind. Also normalerweise würde ich vermutlich diese Schatztruhe voller Süßgepäck erstmal gar nicht anfassen. Aber in dem Fall hatten wir keine andere Wahl, weil erstens, es ist super lecker und das muss auch frisch genossen werden. Das heißt, wenn da jetzt etwas wäre, was ruhig mehrere Wochen dastehen kann, dann kann es sein, dass ich da so ein bisschen sparen würde oder einteilen würde. Und das ist genau, wie du das mit dem Duschgel gesagt hast. Und wir haben uns überlegt, ob das auch so ein Generationsding ist, ne? Dass es einfach von den Eltern, von der Family, weil wir haben beide festgestellt, dass unsere beide Familien ja einfach die Kriegsgeneration sind. Also meine Eltern oder meine Family hat ja sozusagen den Iran-Irak-Krieg sehr stark mitbekommen. Also sie kommen ja aus Khuzestan, das ist genau die Ecke, also die Grenze zum Irak. Und sie sind wirklich geflüchtete, also kriegsgeflüchtete Personen. In ihrer Kindheit mussten sie dann sozusagen ihre Heimat verlassen. Und bei dir, Yvonne, da haben wir auch festgestellt, dass das Thema Krieg eine sehr starke Rolle gespielt hat. Und wir haben uns dann wirklich von Thema Kultur zu Alter haben oder einfach, ob es gar nichts mit der Kultur zu tun hat, sondern die Lebensumstände, die sich ähneln. Und dann spielt es auch keine Rolle, ob du aus Europa kommst, irgendwo mitten im Deutschland oder aus dem Mittleren Osten, irgendwo im Iran kommst. Es sind einfach so die Umstände, die eine Familie mit sich getragen hat und dazu geführt hat, dass wir geprägt sind, so wie wir geprägt sind am Ende.
Ja, total. Auch meine Tante, die wird 100 nächstes Jahr. Liebe Grüße an Tante Erika. Ich glaube nicht, dass sie Podcasts hört. Ich muss sie auf CD brennen. Sie ist natürlich dann 1926 geboren und dann eben auch geflohen im Zweiten Weltkrieg. Und heute noch, wenn man ihr Marmelade schenkt, dann gibt sie einem irgendwann das gespülte Glas wieder zurück, weil man das ja vielleicht noch braucht, um wieder Marmelade einzukochen. Und ich war beim ersten Mal so richtig irritiert. Ich so, hä, was soll ich denn jetzt mit dem Marmeladenglas? Aber sie hat es so, das ist halt wertvoll und das gibt man quasi dann zurück, wenn man Marmelade geschenkt bekommen hat. Und sie hebt auch Butterpapiere, also was die Butter umschlägt, auf, weil damit kann man ja eine Kuchenform perfekt einfetten.
Oh, oha, okay, das wusste ich nicht. Also ich finde, einige Sachen sind auch wirklich so Lifehacks. Ich muss sagen, ich feiere das. Ich finde, das ist irgendwie Teil von einem und würde mich auch voll gerne wissen, ja, ob es den anderen oder den ZuhörerInnen genauso geht. Aber ich hatte letztens, was war das? Es war eigentlich so eine Zippertüte, ne, die doch so von alleine zugehen kann. Und das hatte ich glaube, bei meiner Mom und sie hat so ein paar Sachen für mich eingepackt. Und dann habe ich die Sachen rausgeholt und es waren einfach so trockene Sachen. Und ich wollte diese Tüte wegschmeißen und ich gucke so an, nee, das kann ich bestimmt wieder, das schmeiße ich doch jetzt nicht weg. Also ich bin doch nicht verrückt. Also, jetzt ist es sogar wieder verschließbar. Dann habe ich schön gefaltet irgendwo in die Ecke getan. Wo du gesagt hast, vermutlich werde ich dann irgendwie in 5 Jahren oder weiß ich wann, werde ich das dann wiedersehen. Aber in dem Moment dachte ich mir so, nee, das kann ich nicht wegschmeißen. Und was halt wichtig ist, ich glaube, man denkt, dass es vielleicht mit finanziellen Mitteln oder geizig sein zu tun hat. Aber meiner Meinung nach ist das überhaupt nicht der Fall, sondern für mich ist es einfach ein Zeichen von ja Wertschätzung und Dankbarkeit, dass wir dann diese Sachen recyceln. Ne? Also recyceln ist ja nichts anderes, sondern wir schätzen diese Ressourcen, die uns ja diese Welt irgendwie mitgibt. Ich finde, das sind eigentlich super wichtige Werte, die meine Familie mir dadurch mitgegeben hat.
Ja, ich finde auch so, auf eine Art und Weise dankbar zu sein gegenüber dem, was man hat und damit auch irgendwie, ja, wie du sagst, wertschätzen und respektvoll umzugehen. Und das heißt ja auch nicht, dass man dann nicht auch genießen kann und nicht irgendwie auch sich Köstlichkeiten gönnt. Ich habe zum Beispiel auch letztens, waren die To-Go-Container, die wir beim Essen bestellen bekommen, waren voll praktisch. Dann habe ich die auch gespielt, dachte ich, jetzt ist ja mega, wenn irgendwer hier ist und ich dem Essen mitgeben will, weil meine FreundInnen auch serienhaft meine Tupperdosen entwenden und nicht zurückgeben. Einmal habe ich eine zurückbekommen mit dem Nachnamen mit Edding draufgeschrieben, von dem Partner von meiner Freundin drauf. Also wirklich, jetzt kriegen die nur noch gespülte To-Go-Sachen mit.
Sehr gut.
Problem gelöst. Dann können sie es behalten.
Richtig gut.
Richtige Lifehack-Folge hier, oder?
Oder, finde ich auch.
Hast du noch mehr Lifehacks von deiner Familie?
Was ich auf jeden Fall immer mache, ist, also es kommt gar nicht aus von meiner Family, sondern das habe ich mir selber dann irgendwann beigebracht, dass ich immer gucke, wenn da irgendwo so kleine Behälter sind, so wie jetzt zum Beispiel auch ne, so Mini-Marmeladenbehälter oder Mini-Nutella-Behälter, ne, all die ganzen Sachen. Oder manchmal hast du auch so eine Probeflasche, so Sprayflasche, das hebe ich mir schön auf, mache ich schön sauber und das ist perfekt für mein Handgepäck. Also es gibt ja Menschen, die kaufen dann diese Sets, wo dann alles drin ist an unterschiedlichen Behältern, für dein Handgepäck, aber ich weiß gar nicht, ob ich jemals so ein Set gekauft habe, sondern ob es einfach daraus besteht, dass ich diese ganzen kleinen Probierdosen gesammelt habe und das, ja, manchmal gucke ich mir dann so die anderen an, die im Flughafen so ihre Tüte rausholen und so, oh, das sieht ja sehr schön aus, wie sieht aus wie ein Set?
Anfänger, aber,
oder? Bei dem einen steht irgendwie noch Erdbeermarmelade drauf, aber da ist so meine Gesichtscreme drin. Ja.
Okay, das finde ich gut. Also ich kann dir sagen, ich habe schon mal sowas gekauft, also nicht so ein Set, aber so 2-3 Behälter, wo man es so abfüllt und die waren total unpraktisch. Also bleib auf jeden Fall bei deinem System.
Danke für die Bestätigung.
Was ich mir auch gewünscht habe für eine Folge, vielleicht hast du da auch Lust zu, bei meinem allerersten Arbeitgeber Weiß hatten wir ein tolles Interviewformat. Das war 10 Fragen, die du dich nicht trauen würdest zu stellen und deshalb haben wir sie gefragt. Und ich habe so viel schon von dir lernen dürfen über die persische Kultur, über den Islam und wollte einfach mal fragen, hast du Lust, dass wir das mal da ein bisschen was drüber erzählen und ich mal so die, ich sag mal, Kartoffelfragen stellen darf, die man sich vielleicht sonst dann nicht mehr so traut zu fragen, wenn man nicht selbst so viel Kontakt hat.
Ja, auf jeden Fall. Schieß mal los.
Okay. Was ist denn, also was würdest du als persische Kultur definieren oder was sind vielleicht so die wichtigsten Feiertage, die wichtigsten Rituale, die du damit verbindest?
Also erstmal die persische Kultur definieren ist noch eine andere Sache, weil es ist einfach so eine Riesenkultur. Aber was ich vielleicht damit verbinde ist, ich habe letztens erst so ein Video gesehen, da werden die Personen auf der Straße gefragt, was ist das älteste Land der Welt? Und dann sagen viele China, Ägypten, Frankreich, so, das sind so die Länder. Und dann, ja, genau, bei Frankreich und Großbritannien habe ich auch so geguckt. Bei China und Ägypten kann ich verstehen. Auf jeden Fall ist die korrekte Antwort der Iran, weil einfach die persische Kultur die älteste Kultur ist. Irgendwie, man ist dann einfach so stolz drauf, da Teil dieser älteren Kultur zu sein, weil so vieles damals so viel Sinn gemacht hat und man bis heute noch anwenden kann. Und worauf ich mich immer freue, ist, ich lerne immer wieder Neues. Also ich habe letztens erst gelernt, dass Pyjama ein persisches Wort ist, habe ich vorher nicht gewusst. Also das kommt aus dem persischen Wort Paar, das bedeutet Fuß. Und Jama ist sozusagen Kleidungsstück. Damals wurden dann sozusagen bequeme Hosen erfunden zum Schlafen. Und dann haben die das Pyjama genannt, so ein einfaches Beispiel. Aber für mich ist es so faszinierend, dass ich bis heute so viele Sachen, wie unsere Welt, was unsere Welt geprägt hat, einfach aus der persischen Kultur kommt. Auf der anderen Seite, was ich halt total schade finde, ist, dass man das oftmals gar nicht lesen kann. Ne? Zum Beispiel Safran ist ein Thema, voll viele sagen ja, spanischer Safran ist der beste Safran. So, Spanien ist der größte Lieferant, was Safran in Europa angeht, aber Spanien bekommt seinen Safran aus dem Iran. Das ist einfach ein einfaches Beispiel. Und ich finde das so schade, weil dadurch, dass viele den Iran kritisieren, der Meinung sind, dass man halt auch diese Kultur, die viele unserer Art und Weise, wie wir heute leben, in der ganzen Welt geprägt haben, dass man das so ein bisschen totschweigt oder versucht zu begraben und nicht darüber spricht. Oder es gibt auch Situationen, wo ich dann sagt jemand was und dann würde ich dann so gerne sagen, hey, wusstest du, dass das die Perser erfunden haben? Aber dann komme ich dann so in Diskussionen, dass die Leute dann sagen, ne, ja, aber was bringt es denn, dass ihr so eine ältere Kultur habt? Guckt doch mal, wo ihr jetzt seid. So, das sind halt so Kommentare, die für mich dann so total ist, ja, schwer machen und auch mich verletzen, muss ich sagen, weil du immer wieder das Gefühl hast, du darfst ja gar nicht mehr stolz auf deine Kultur sein, weil die Menschen heutzutage einfach anders damit umgehen oder in den Büchern auch oft Sachen einfach falsch stehen. Falsch stehen im Sinne von, ne, man muss halt einfach ein zweimal recherchieren, zwei andere Bücher lesen und dann weiß man, dass viele Quellen einfach nicht richtig sind, was man der Meinung ist, was aus, keine Ahnung, aus Griechenland, aus Ägypten oder sonst wo kam. Wenn man sich das dann aber durchschaut, dann sagt man, aha, aber die Griechen haben es auch von den Persern. Also wirklich, das sind sehr, also wir gehen jetzt viel zu tief in Geschichten rein, aber was ich damit sagen will, ist, dass aufgrund des heutigen Standings, was der Iran hat, ist es so, als dürfte man sich nicht darauf freuen oder dürfte man einfach die Geschichte, so wie sie eigentlich ist, wiedergeben. Also das ist halt auch etwas, wenn du mit vielen Iranern und Iranerinnen sprichst, verbinden sie immer Stolz und Schmerz mit ihrer Kultur. Also ich kenne keine Person, die das nicht so wiedergegeben hat, dass du gerne stolz sein möchtest auf das, weil es auch schön ist, aber dann wiederum, ja, so ein Schmerz auch empfindest, wie die Art und Weise, wie die Welt damit umgeht, die Art und Weise, wie viele einfach verschleiern oder die Geschichte nicht richtig wiedergeben, damit am Ende des Tages viele einfach nicht mal wissen, dass es Persien gegeben hat, was Iran ist und was Iran war. Und das finde ich halt immer so traurig. Und vor allem Menschen, die aus dem Iran sozusagen ausgewandert sind, also Menschen oder deutsche Personen mit iranischem Migrationshintergrund oder iranischer Migrationsgeschichte können, glaube ich, diese Schmerz super gut teilen. Es sind Sachen, wo du dich drauf freuen kannst, aber du hast immer so ein negatives Gefühl dabei, weil du immer ein negatives Gefühl vermittelt bekommen hast.
Ja, so eine Wehmut irgendwie, ne? Das finde ich ist schon bei mir angekommen, dass es auch so eine krasse moderne Hochkultur war und dann so diese, okay, aber jetzt ist es anders und ich finde, ohne davon überhaupt betroffen zu sein, aber ich habe, als ich das gelernt habe und gelesen habe, habe ich schon auch diese Wehmut empfunden in dem Sinne von, boah, ich würde total gerne mal dorthin reisen und das so kennenlernen, wie es halt damals war, aber das ist halt nicht mehr möglich, ne? Also so dieses, irgendwie so eine Traurigkeit darüber hat, ist in dem Text auf jeden Fall auch schon so mitgeschwungen. Was würdest du denn Hörerinnen empfehlen, wenn sie sagen, okay, ich möchte irgendwie mehr darüber lernen oder vielleicht mal einen Roman lesen, der das vielleicht wiedergibt? Hast du da eine Empfehlung?
Ich bin so eher der Mensch für Dokumentationen tatsächlich, gucke ich mir super gerne an. Und da kann ich den Christopher Clark empfehlen. Das ist ein Historiker und er bereist den Mittleren Osten, aber auch den Iran und erzählt halt auch immer wieder neue Perspektiven, auch ganz viel aus Ursprünge und Geschichten, aber auch so, wie die Menschen leben und wie die Menschen eigentlich drauf sind. Also ich finde die Art und Weise, wie er berichtet und seine Perspektive super. Und auch sehr fachlich belegt, also dass er sich auch da wirklich die richtige Quellen raussucht. Den kann ich empfehlen. Und wenn jemand irgendwie grundsätzlich Interesse hat, in den Iran zu reisen, kann ich das Buch Couchsurfing im Iran empfehlen. Auch super spannendes Buch. Da geht es nämlich genau darum, da hat ein Deutscher genau das gemacht und erzählt so ein bisschen über seine Erfahrungen. Der macht es natürlich hier und da auch sehr witzig. Dieses Buch zeigt halt auch, ne, dass die Realität oder die Realitäten der Menschen im Iran einfach eine andere ist als das, was die Nachrichten einem zeigen.
Ja, das Bild, was hier transportiert wird.
Genau.
Cool. Und was sind so Rituale, die ihr vielleicht immer noch jetzt in Berlin feiert?
Also ich sag mal so, die persische Kultur besteht ja eigentlich darin, dass so einer der wichtigsten Faktoren, dass man alle 4 Jahreszeiten feiert. Das heißt, zu jeder Jahreszeit gibt es wirklich richtige Feste, also damals in Persien Rituale durchgesetzt, haben sich aber nur noch 2. Das heißt, den Sommer und den Herbst feiern wir gar nicht mehr, sondern was sich richtig durchgesetzt hat, ist der Frühling. Das ist Nowruz, also Nowruz, ist das persische Wort für neu und Ruz ist Tag, also anstelle von so New Year oder Neujahr, es ist sozusagen Neutag. Und das ist auch das persische Neujahr. Ich sag immer, wenn ich jemandem das erklären will, ist so äquivalent zu Weihnachten und Neujahr zusammen. weil wir schmücken keinen Weihnachtsbaum, aber wir schmücken einen Tisch mit unterschiedlichen Objekten, die mit dem Buchstaben S anfangen aus dem Persischen. Und jedes Objekt hat eine Bedeutung. Sieb ist zum Beispiel Apfel und ist für Gesundheit. Dann Säcke ist Münze und ja, ist für halt Wohlstand. Und dann geht es eigentlich darum, dass wir mit der Familie zusammenkommen, so wie Heiligabend. Dann sitzen wir alle zusammen mit dem Unterschied, dass es einen Countdown gibt. Weil wenn man sich anschaut, jedes Jahr beginnt ja der Frühling, entweder am 20. März oder am 21. März. Was viele aber nicht wissen, es gibt auch eine Uhrzeit.
Ah, stimmt. Du musstest einmal mitten in der Nacht aufstehen und alles vorbereiten, oder?
Genau.
Ich erinnere mich.
Du warst müde. Und dem, wann die Uhrzeit ist, ist das auch unser Countdown. Das heißt, wie du gesagt hast, einmal ist es irgendwie um 2.13 Uhr. Einmal war das um 16.34 Uhr. Das ist ja auch wirklich wissenschaftlich, ist es festgelegt, gar nicht nur also für Neujahr, für unser Neujahr, sondern grundsätzlich wissenschaftlich sozusagen belegt. So, da fängt jetzt der Frühling für alle an. Und genau diese Uhrzeit ist dann unser Countdown. Und dann hat man dann 13 Tage schön frei und 13 Tage lang soll man dann sozusagen die Familie besuchen, so ein bisschen die Stadt anschauen oder andere Städte anschauen. Und es ist halt wirklich ein super Fest. Und am 13. Tag geht man picknicken und beendet sozusagen den Nowruz-Fest mit der Natur, bedankt sich sozusagen bei der Natur. Und ab dem nächsten Tag beginnt sozusagen der Alltag. Das ist etwas, was immer noch natürlich gelebt wird. Es wird auch in vielen anderen Kulturen und Ländern wie in der kurdischen Kultur, in Aserbaidschan, in Afghanistan, ne, all die ganzen Länder, die halt früher einfach Teil von Persien waren, hat sich das natürlich auch ja da durchgesetzt, dass es bis heute gefeiert wird. Ich glaube tatsächlich, in der kurdischen Bevölkerung ist es immer der 21. Also ich glaube, ab dem Jahr, wo die kurdische Community dann auch angefangen hat, Nowruz zu feiern, war das vermutlich der 21. Und dabei ist es geblieben. Das heißt, da sind sie halt nicht so streng, dass man genau auf den Countdown achtet. Aber im Iran ist es halt so, dass der iranische Kalender dementsprechend auch danach gelegt ist. Ne? Also dann ist der erste entweder für uns der 21. oder der 20. des Monats.
Und gibt's da so spezielles Essen zum Beispiel auch, was du besonders gerne magst?
Also ein traditionelles Essen ist tatsächlich Fisch mit Reis, aber der Reis ist nochmal Lubia Polo. Lubia Polo ist halt Reis mit bestimmten Bohnen und Kräutern. Und das ist so der traditionelle Nowruz-Essen an dem ersten Nowruz-Tag zu Mittag, weil ja alle frei haben, sind dann alle mittags da und das wird dann gegessen. Tatsächlich sind mein Bruder und ich und auch meine Cousinen und Cousins, mit denen wir alle in Shiraz aufgewachsen sind, wir sind nicht so die größten Fischfreunde. Und deshalb hat meine Familie irgendwann diese Tradition nicht weitergeführt. Aber grundsätzlich ist es Fisch.
Und jetzt so ein bisschen die, ich sag mal, Ally-Frage. Was würdest du dir wünschen? Wie kann man vielleicht Rücksicht nehmen auf das Fest? Was kann man vielleicht, kann man irgendwie gratulieren? Oder wie kann man irgendwie auch Teil davon sein oder dich da unterstützen in den Festlichkeiten?
Das ist dann wieder dieses ganze Thema mit, welche Feiertage hat man im Unternehmen und welche nicht. Ich fände es schön, wenn Unternehmen so einen Voluntarily Day, so einen Tag speziell für solche Feier den Mitarbeitenden freigeben. Also, dass jeder Mitarbeiter sich dann diesen einen Tag aussuchen kann oder jede Mitarbeiterin, dass halt die Personen, die Nowruz feiern, dann auch am 20. oder am 21. frei haben. Manchmal ist der Account dann halt mitten in der Nacht, manchmal ist es mitten am Tag und dann ist es schön, den Tag eben frei zu haben. Ich hatte Gott sei Dank immer Glück, dass ich dann auch sehr offen darüber gesprochen habe, sei es mit Arbeitgebern. Jetzt als Selbstständige habe ich ja sowieso mehr Flexibilität, aber damals habe ich dann halt sehr offen darüber gesprochen. Dann habe ich halt den Tag frei genommen oder ich habe mir halt einen Urlaub genommen, aber grundsätzlich wäre das ganz nett. Ansonsten, ja, es ist Happy Nowruz. Ich glaube, die Menschen, die Nowruz feiern, die freuen sich da, wenn andere dabei teilnehmen. Also eigentlich ist es Nowruz Mubarak oder Happy Nowruz, da freuen wir uns alle, wenn das dann jemand sagt. Und weil die Folge ja jetzt rauskommt, wenn wir kurz vorm Winter sind, sage ich mal.
Uns fehlt noch eine Jahreszeit.
Genau. Wie gesagt, ja, Winter und Frühling haben sich ja nur durchgesetzt. Und im Winter, das ist Yalda-Fest. Es gab sogar von Rituals, die Marke, gab es eine Zeit lang den Yalda. Ne, so Thema teure Duschgel und so, kam es einmal diese Yalda Special Edition und da habe ich mir das gekauft. Ich habe mir dann eine Bodylotion von Yalda gekauft, also von Rituals. Und dadurch, dass ich wusste, dass es ein Special Edition ist, habe ich das nicht benutzt. Und irgendwann habe ich
hast du es am Yalda dann benutzt? Nein.
Doch, ich habe das tatsächlich, aber das habe ich so benutzt, und aber nicht so oft, wie du gesagt hast. Nicht jeden Tag nach der Dusche benutze ich halt nicht den guten Yalda Body Lotion von Rituals. Und irgendwann sind Jahre vergangen und ich habe das total vergessen, dass ich den habe. Da habe ich die Dose aufgemacht und die Creme war nicht mehr so schön weißlich, wie sie eigentlich sein sollte, sondern hatte so einen gelblichen Touch, den müsste ich wegschmeißen. Aber genau, was machen wir Yalda? Also die Nacht, bevor der Winter beginnt, ist ja die längste Nacht des Jahres. Und da ist es so, dass man versucht, sozusagen wach zu bleiben, die ganze Nacht, sich irgendwelche Geschichten erzählen, einfach miteinander sein und sozusagen die längste Nacht des Jahres zu feiern.
21. Dezember, oder?
Genau, ne? Also wenn man in Google Winterbeginn angibt, dann kommt da auch wieder Uhrzeit. Das finde ich auch immer ganz spannend, ne? Also dieses Jahr ist es Sonntag, der 21. Dezember um 4.03 Uhr, also um 16.03 Uhr. Das heißt, da beginnt offiziell der Winter. Und ab da fangen dann die Feierlichkeiten an bis in die Nacht. Und was da typisch ist, ist sozusagen, was man in Winter bekommen kann und was im Iran sehr verbreitet ist, Granatapfel. Das heißt, ganz, ganz wichtig, dass du ganz viel Granatapfel am Tisch hast, da zum Snacken, und ansonsten wie immer ganz viel Gebäck und ja, was man so gerne isst. Alles andere ist, wenn ich mich jetzt nicht irre, freiwillig. Also man kann sich dann aussuchen, was man da so auf dem Tisch hat. Aber was ganz wichtig ist, ist Granatapfel für Yalda. Also ich kann mich noch erinnern, dass manchmal so meine Mom dann so meinen Papa ganz panisch angerufen hat. Also wir haben nicht genug Granatapfel. Wenn du nach Hause kommst, du musst noch mehr Granatapfel holen, denn heute ist Yalda. Und dass sie schon Wochen vorher Ausschau hält, in welchen Läden gibt es die größten und die schönsten Granatapfel.
Hast du da einen Trick? Weil ich finde es immer total schwer zu sehen, ob die gut sind oder nicht.
Trick ist tatsächlich, wenn die Haut nicht so schön perfekt aussieht. Also wenn die Haut so dünn ist, wenn du so einen richtig runden Granatapfel hast, dann weißt du schon, das hat eine sehr dicke Haut. Wenn die aber nicht so rund ist, sondern so ein bisschen Dellen hat, und du fässt es an und du kannst eigentlich schon die Granatapfelkerne spüren. Das heißt, es ist sozusagen eine sehr dünne Haut hat. Und das sind eigentlich die besten. Oder wenn die Haut so rau ist und jetzt auch nicht gleichmäßig die Farbe verteilt ist. Klar, wenn du jetzt einen Granatapfel, der irgendwie so eher gelblich ist, die Haut, dann ist sie vielleicht nicht so komplett reif. Oder die sind extrem süß. Und je rötlicher die Haut wird, umso mehr geht sozusagen diese Frucht Richtung säuerlich. Das heißt also, wenn jemand richtig süßen Granatapfel will, dann musst du die raussuchen, die so eine gelbliche Haut haben. Und wenn du eher so Richtung süß-sauer willst, dann die eher eine rötliche Haut haben. Und je schrubbeliger die Haut, umso dünner ist sie da.
Mega, richtige Lifehack-Folge. Okay, zurück zu Yalda.
Genau, nee, das ist es eigentlich alles. Dann sitzen wir uns in und knabbern und essen. Also früher hat man sich dann... Ich glaube, die Ursprung der Geschichte ist, dass es sozusagen, dadurch, dass es die längste Nacht war, haben alle so ein bisschen Wache gehalten, dass ja bestimmte Wildtiere, Wölfe, Bären und sowas einem nicht angreifen. Und da hat sich das dann irgendwie ergeben, wenn die Leute sowieso schon zusammen wach bleiben, dass sie daraus dann auch ein Fest gemacht haben. Und genau, das machen wir. Das heißt, hier versuchen wir einfach, dass alle da sind in der Stadt, sodass wir da irgendwie keine Urlaubstage oder so in der Zeit uns planen und irgendwo verreisen, sondern dass die ganze Family in Berlin ist, also die paar aus meiner Family, die hier sind. Und dann treffen wir uns immer bei einer Person, entweder bei mir oder bei meiner Mom oder bei meinen Eltern oder bei meinem Bruder zu Hause, und dann verbringt man da eigentlich die ganze Nacht und quatscht und knabbert und muss dann am nächsten Tag ganz müde wieder zur Arbeit. Ich habe gesehen, es ist ja Sonntag dieses Jahr. Das heißt, am Montag geht's dann los, ja.
Klingt schon hart. Also, was passiert, wenn man einschläft oder ein Nickerchen macht natürlich?
Nö, das ist überhaupt nicht schlimm. Ich glaube, dadurch, dass man die ganze Zeit entweder einen Film anschaut oder die ganze Zeit am Quatschen ist, merkt man gar nicht, wie die Zeit vergeht. Aber ich glaube, länger als Mitternacht haben wir auch nie durchgehalten. Also von daher. Haben wir uns jetzt nicht so krass daran gehalten, dass wir so lange wach bleiben, bis die Sonne aufgeht, sondern wenn wir müde sind, dann gehen wir. Aber es ist halt nochmal was anderes als, sage ich mal, an einem üblichen Sonntag denkt man schon, ja, ich gehe heute vielleicht früher ins Bett, so, aber an so einem Yalda-Sonntag benimmst du dich so wie, ja, so wie, als wäre es halt Wochenende, ne? Als hätten wir irgendwie so einen Samstagabend und Freitagabend und nichts kann dich aufhalten, bis es dann Montag früh ist zumindest, ja.
Da würde man dann auch Happy Yalda sagen oder wie würde man da gratulieren?
Ja, genau so ist das, ja.
Ja, super spannend. Vielen Dank für die Einblicke. Und würdest du sagen, dass diese persische Kultur dann auch stark mit dem Islam verknüpft ist? Oder gibt es da auch Unterschiede in den Religionen? Oder wie spielt es eigentlich zusammen?
Eigentlich sind die überhaupt nicht miteinander verknüpft. Also gar nicht. Das sind zwei komplett unterschiedliche Kulturen. Also die persische Kultur ist ja geprägt von der Religion Zoroastrismus. Das ist einfach eine uralte Religion. Die gibt es heute noch. Also es gibt schon einige Personen, vor allem im Iran, die sozusagen noch Teil dieser Religion sind. Aber das ist sozusagen die einzige Religion, die auch wirklich in Verbindung mit der persischen Kultur steht. Der Islam, der kam ja viel später und irgendwann wurde der Iran sozusagen islamisiert. Dadurch wurde die Schriftart geändert und dementsprechend dann auch immer mehr Einfluss der sozusagen arabischen Schrift und arabischen Kultur. Ich glaube, das war im 7. Jahrhundert, als der Iran sozusagen islamisiert wurde. Aber was halt ganz wichtig war, wie zum Beispiel, wenn man mit Ägypten vergleicht, na, da hast du ja die alte ägyptische Sprache gar nicht mehr. Also auch das Sprechen, also in Ägypten wird ja Arabisch gesprochen. Und es gibt sehr wenige, die noch die alte ägyptische Sprache beherrschen. Im Iran war das so, dass es ganz wichtig war. Also es gab den Ferdowsi, er ist so der Vater der persischen Sprache, denn er hat sich sehr stark dafür durchgesetzt, dass die Sprache erhalten bleibt. Also die Schrift hat man nicht behalten können. Also irgendwann wurde sozusagen die arabische Schrift eingeführt. Aber Ferdowsi hat es hinbekommen, dass die Sprache gleich geblieben ist und dass sogar die arabische Buchstaben um 4 weitere Buchstaben erweitert wurden, damit sie zu der iranischen Sprache passen, also zu Persisch passen. Ab da wurde sozusagen, gab es diesen Einfluss des Islams im Iran. Wenn die Regierungen die außenstehenden Personen, die Politik einem in Ruhe lassen würde, ja, dann könnte der Islam und die persische Kultur auch super gut miteinander leben. So, das ist ja das, was wir auch machen. Also wir, meine ich jetzt mit meiner Familie, ich trage ganz oft die Kette von Falbaha. Das ist sozusagen, ist ein Symbol für diese Religion Zoroastrismus. Aber ich bin Muslima. Ich mag die persische Kultur. Ich bin Teil der persischen Kultur, aber ich bin auch Muslima. Das heißt, ich habe kein Problem damit, ein Symbol zu tragen, was überhaupt nichts mit dem Islam zu tun hat.
Bevor wir zum Ende kommen, noch ein großes Dankeschön an unseren Partner, DaVinci. Von der Karriereseite über das Bewerbermanagement bis hin zum Onboarding macht DaVinci genau das möglich, worüber wir hier oft sprechen. Recruiting neu denken. Menschlich, strukturiert und diskriminierungsfrei. Wenn ihr euer Recruiting aufs nächste Level heben wollt und dabei Wert legt auf die Human Moments That Matter, schaut doch einfach mal vorbei auf davinci.de. Danke, DaVinci, für eure Unterstützung.
Ja, vielen lieben Dank für diesen Einblick auch so ein bisschen in deine Familie und wie ihr feiert. Das ist super spannend, weil natürlich wir immer eine sehr weihnachtszentrische Perspektive haben. Und ich finde den Ansatz, dass man einfach vielleicht 2 Feiertage im Jahr zur freien Verfügung gibt und jeder feiert quasi das Fest oder das Ritual, was ihm oder ihr wichtig ist, finde ich einen super schönen Ansatz. Also finde ich auch da an der Stelle schon der Praxistipp für unsere lieben People und Culture und HR-Menschen. Ich glaube, Infos zu guten Snacks und gutem Essen hatten wir auch schon ausreichend in der Folge. Also wenn ihr in Köln seid, checkt mal Café Teheran aus. Es war auf jeden Fall köstlich. Und dann fehlt noch unsere letzte Kategorie, nett gemeint und trotzdem scheiße. Was erlebst du denn da in der Verbindung, außer vielleicht jetzt deine Co-Hostin, die dir ganz viele Fragen, Löcher in den Bauch fragt und dich grillt zu eurer Kultur? Was sind denn so Situationen, wo du denkst, okay, da hätte man vielleicht nochmal eine Doku schauen können oder da hätte ich mir irgendwie mehr Sensibilität gewünscht mit dem Thema?
Okay, das ist vielleicht so ein persönliches Ding, aber das haben mein Bruder und ich, weil wir halt dadurch, dass wir irgendwann gemerkt haben, voll vieles, was wir so haben, kommt aus dem Persischen, haben wir dann auch immer mehr recherchiert und reingelesen. Und was halt oft passiert ist, zum Beispiel, wenn wir dann über Eis reden, ja, also ich muss mich dann manchmal zurückhalten, ne? Dann bin ich dann diejenige, die im Raum, wusstest ihr, dass Italien gar nicht ein Eis erfunden hat, sondern das kommt aus dem Persien, so, und dann sind alle,
hör auf.
Genau, und dann sind alle, ja, komm, übertreib doch, das sagst du doch jetzt nur, weil du Iranerin bist, das kannst du ja nur sagen, aber ich denke mir das ja nicht aus, das ist einfach, das ist niedergeschrieben in Büchern. es ist ja trotzdem einfach eine Unterhaltung, aber ich weiß gar nicht, ob man diesen nett gemeinte Teil reinnehmen kann, sondern einfach nur den Teil trotzdem scheiße, weil einem diese Credibility weggenommen wird, dadurch, dass es nicht verbreitet ist. Und wenn ich das erzähle, dann denkt man, ich erzähle gerade irgendwie Unsinn oder Unfug, weil ich selber aus dem Gebiet komme. Aber ich habe ja nichts davon, ob am Ende des Tages ein Eis aus Italien oder aus dem Iran kommt. Aber wenn man da gerade in dieser Unterhaltung ist und ich einfach diesen Beitrag bringe, weil ich das ja selber super spannend finde, dann bekomme ich immer ganz oft Gegenwind, so als würde ich mir das jetzt ausdenken oder als würde ich jetzt die westliche Kultur dadurch kleiner machen wollen. Und das finde ich halt immer echt scheiße. Also man kann es ja auch einfach akzeptieren, das ist Teil der Geschichte und es einfach gemeinsam feiern und es genauso interessant finden.
Hey, das ist ja mega spannend. Weißt du da mehr zu, also wie das erfunden wurde und was war die erste Sorte? Weiß man sowas?
Also die erste Sorte weiß ich jetzt nicht, aber wie es damals war, also sie hatten damals schon die Möglichkeit, Wasser einzufrieren. So. Und dann hatten sie auch die Möglichkeit, aus Früchten sozusagen Saft zu pressen und daraus einen Sirup zu pressen. Sirup kommt aus dem persischen Wort Sherbet, Sherbet, Sirup. So, das hat sich auch, so hat sich dieses Wort entwickelt. Also auch Sorbet ist ein anderes Wort für Sherbet. Man hat sozusagen aus den Früchten Sirup gemacht und das dann über diesen Crushed Ice oder mit dem Crushed Ice gemixt. Und dann hattest du, ja, was Gefrorenes, was Süßes, was Fruchtiges. Und das ist das, was in Persien dann erfunden wurde. Und das war dann dieser Eiskaltgetränk oder Dessert, was man dann heutzutage Sorbet nennt. Oder dann irgendwann als Eis sich weiter entwickelt hat. Irgendwann hat man gedacht, na gut, wenn wir Eis einfrieren können, kann man auch Milch einfrieren, ne? Und dann haben sich natürlich die ganzen anderen Sorten entwickelt. Aber der Ursprung ist sozusagen, dass man festgestellt hat, ach, wir können ja Eis einfrieren und wir können Früchte zu Saft pressen. Lass uns die doch mal zusammenmixen. Und so ist sozusagen erst Eis im Persien entstanden.
Ich krieg Hunger. Man hat, glaube ich, hier schon diverse Mägen knurren hören. Wir nehmen zur Mittagszeit auf. Es gibt natürlich immer diese Fights um, wer hat was erfunden. Also es gibt es ja auch mit dem Döner und der Currywurst, glaube ich, und der Pizza sowieso. Super spannende Story. Vielen Dank. Vielleicht sprechen wir noch so ein bisschen, wie es weitergeht. Das ist ja jetzt erstmal die letzte Folge der aktuellen Staffel. Und ja, wir beide würden, glaube ich, erstmal eine kleine Pause einlegen. Das heißt, ihr müsst euch eine Weile gedulden, bis es neue Folgen gibt erstmal. Wir machen es hier alles ehrenamtlich und sind gerade auch stark eingespannt beruflich. Und deshalb so ein bisschen Pause mit den Printen und Chai und Praxistipps nach dieser mega Folge, finde ich. Also es ist jetzt irgendwie auch eine sehr persönliche Folge geworden, aber ich fand es mega spannend, da so einen Einblick zu bekommen. Vielen, vielen Dank erstmal. Und haben wir noch was vergessen? Also irgendwas Wichtiges, was du noch teilen möchtest auch?
Also erstmal vielen Dank dir für die tollen Fragen. Hat mir jetzt voll Spaß gemacht, einfach so ein bisschen über die Kultur zu sprechen. Immer wieder gerne. Und die Pause legen wir ein. Wie heißt es so schön? Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. So, das heißt also, wir fokussieren uns jetzt erstmal auf ein paar andere Projekte und werden dann aber vielleicht irgendwann in Zukunft wieder mit dem Podcast zurückkommen. Was ich aber gerne noch sagen möchte, vor ein paar Tagen hat mir Yvonne geschrieben, sag mal, hast du diese Nachricht auch bekommen von der Marina von Personio? Und ich check leider mein LinkedIn-Postfach nicht mehr so regelmäßig, weil das einfach überflutet ist manchmal und das überfordert mich. Und dann habe ich gesagt, nee, ich habe nichts bekommen, was ist das? Aber dann habe ich in mein LinkedIn-Postfach geguckt und da stand, dass unser Podcast für Personio Top HR Voice nominiert wurde. Und da habe ich mich halt wirklich sehr gefreut. Also ich glaube, wir haben uns beide super gefreut, dass irgendwer uns nominiert hat. Das ist für mich auch eine super Art von Wertschätzung, ne? Wenn ich weiß, irgendjemand hat uns zugehört und dachte, boah, da gibt's die Kategorie Podcast und da werfe ich die mal in den Topf. Also wer auch immer das war, vielen Dank dafür. Und ob wir gewinnen oder nicht, ich finde es halt auch total schön. Ich finde das halt eine super Bestätigung zu wissen, okay, wir wurden in unserer HR-Bubble sozusagen gehört. Das ist doch einfach schön.
Total. Und ich finde auch, also ich freue mich total, auch die anderen Nominierten zu sehen. Ich weiß, dass auf jeden Fall liebe Grüße gehen raus an ABCDE HR. Die Mädels, die machen auch einen super Job und reden über viele spannende HR-Themen. Die sind auf jeden Fall auch nominiert und ich bin mir sicher, dass die anderen Nominierten auch ganz toll sind. Das heißt, das allein ist schon richtig cool, da auch zusammenzukommen und vielleicht auch so ein bisschen Tipps und Tricks auszutauschen. Ja, und allein das, also dass jemand uns da, wie an uns gedacht hat, freut uns total. Vielen, vielen Dank. Ja, dann wartet, wie der Kölner sagen würde.
Dann war's das.
Wartet für die Folge, ne?
It's a wrap.
Vielen Dank fürs Zuhören. Führt einen flexiblen Feiertag ein in eurem Unternehmen. Sagt euren persischen Mitbürgerinnen Happy Norus und Happy Yalda. Und ich besorge an die schöne neue Duschgel dieses Jahr.
Vielen Dank. Kannst du von deiner Sammlung eins nehmen? Ja, an dieser Stelle dann auch vielen Dank von meinerseits und danke fürs Einschalten.
Tschüss.
Tschüss.
Das war schon wieder eine Folge von Printen, Chai und Praxistipps. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen Yvonne Kalthöfer, Andy Shea Ibrahim Nijad und das gesamte Team von Love HR Hate Racism. Alle Infos zur Initiative und tollen Merch findet ihr auf unserer Website und in den Shownotes. Wir hören uns in 2 Wochen, wenn es wieder heißt Printen, Chai und Praxistipps.